Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Eine Lockdown-Novelle der nigerianisch-britischen Autorin Oyinka Braithwaite haben wir heute im Programm. Außerdem einen neuen Science-Fiction-Roman der Österreicherin Raffaela Edelbauer über die heilsbringende künstliche Intelligenz Dave. Und zu Beginn zu einer Reihe persönlich wie politischer Essays. Die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Asal Dadan schreibt Artikel für renommierte Zeitungen und Magazine. Sie schreibt Tweets und preisgekrönte Essays. Die legt sie nun in einer Sammlung vor mit dem Titel Betrachtungen einer Barbarin. In diesen Essays finden sich immer wieder Fragmente von Asal Dadans Biografie. 1978 in Teheran geboren, wohnt sie seit ihrem ersten Lebensjahr in Deutschland. Ihre Eltern mussten den Iran als politische Flüchtlinge verlassen. Und von dieser Ankunft in Deutschland, von ihrer Kindheit in einer Hochhauswohnung im Kölner Stadtteil Höhenberg, erzählt Asal Dadan in ihrem ersten Essay des Bandes. Spitzweg heißt er. Und sein erster Satz lautet: Meine Flucht ist eine Erzählung, keine Erfahrung. Ich habe Asal Dadan gefragt, was dieser Satz für sie bedeutet, damals wie heute.
Ich habe damals gar nicht so genau gewusst, was das eigentlich bedeutet. Meine Eltern, vor allem mein Vater, haben lange Zeit in Wartestellung gelebt, also gehofft, dass sozusagen das Regime nicht lange bleibt und sie dann wieder zurückkehren können. Das heißt, ich wusste immer, da ist so ein ganz böser Mann im Iran und wir müssen warten, bis der weg ist, also Khomeini. Aber irgendwann ist die Hoffnung dann bei uns gestorben und dann habe ich das auch nicht mehr so ausgemalt. Für mich als erwachsene Frau bedeutet das, dass ich von außen viel mehr diese Flüchtlingsgeschichte herangetragen kriege, als dass ich sie empfinde. Ich empfinde mich nicht als Geflüchtete. Ich meine, normalerweise werden einjährige Kinder meistens noch von ihren Eltern herumgetragen. Und da ist es doch eigentlich recht egal, ob sie schon immer durch Köln getragen wurden oder einmal kurz über die Grenze und dann. Also ich sehe keinen großen Unterschied zwischen mir und anderen einjährigen Kindern, die in dieser Gegend aufgewachsen sind. Ich glaube, dass es aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht trotzdem dazu verhalten muss und irgendwie sagen muss, okay, für euch bin ich diese Geflüchtete oder ich habe diese Fluchtgeschichte in meiner Biografie. Was bedeutet sie über meine Position in der Gesellschaft?
Dieser erste Essay heißt Spitzweg, weil in der ersten Kölner Wohnung ihrer Familie keine Familienfotos hängen, keine Erbstücke oder Souvenirs, sondern Drucke von Karl Spitzweg. Und die haben ihnen als Kind, schreiben sie, sehr gut gefallen, weil sie damals eine exzellente Kleinbürgerin waren, so schreiben sie. Und vielleicht abgesehen auch von diesem frühen Traum, diesen Kindertraum, den sie beschreiben, ein Familienhaus, Garten, Haustier, tauchen in ihren Essays ja auch immer wieder Exkurse in die deutsche Kultur, in die deutsche Geschichte ja auch auf. Wie sehen Sie sich als Person vielleicht auch in Ihrem Denken verknüpft mit dieser deutschen Kultur und Geschichte, obwohl Sie, wenn man so argumentieren möchte, ja biologisch nicht damit verbunden sind?
Biologisch natürlich, das ist eh ein schwieriges Konzept. Natürlich habe ich keine Familie, die mich damit verbindet, also keine Eltern, Großeltern, die hier aufgewachsen sind. Aber ich bin in all dem aufgewachsen, wie alle anderen auch. Wobei natürlich auch, also bei uns zu Hause fanden viele Sachen nicht statt, die ich so mühsam mir dann zusammenpicken musste. Allein schon vom Essen, also wir haben andere Sachen gegessen, die Bücher standen bei uns nicht in den Regalen, mit denen andere Leute aufwachsen, die sich fürs Lesen interessieren, lernen. Aber ich bin in dieser Kultur aufgewachsen und habe natürlich auch immer schon einen Drang gehabt zur Sprache, zur Literatur, zur Kunst. Und da hat für mich die Sozialisation im deutschen Sprachraum einfach eine immense Bedeutung gehabt. Ich liebe so vieles an der deutschen Sprache und Kultur und habe das ja auch ins Buch eben deshalb aufgenommen, weil ich davon geprägt wurde. Die persischen Sachen beispielsweise, die haben mich auch geprägt, aber auf einer emotionaleren Ebene und auch mit einem ambivalenteren Zugang, weil ich die Sprache mit der Zeit verlernt habe und alles auch so entfernt und auf so angereichert war mit so einem Schmerz, der gar nicht mein eigener Schmerz, sondern der Schmerz meiner Eltern war.
Nun haben Sie in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten gewohnt. Sie beschreiben Ihr Volontariat bei CNN in Atlanta in den USA, einen längeren Aufenthalt auf Sardinien, ein Studium in Lund. Und doch schreiben Sie an einer Stelle: Nirgendwo werde ich in so wenigen Sekunden zur Ausländerin wie in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Was erleben Sie in Deutschland so anders als in den anderen Ländern, in denen Sie gelebt haben?
Naja, in den anderen Ländern bin ich schlicht Ausländerin. Ich kann die Sprache teilweise kaum, so wie auf Sardinien oder nur sehr gebrochen, so wie in Schweden. Oder ich habe einfach keinen so starken Bezug emotional auch zu diesen Ländern. In Deutschland fühle ich mich nicht als Ausländerin. Ich bin keine Fremde. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier Freundschaften geschlossen. Ich bringe mich auch ein in die Diskurse. Und genau deshalb sage ich, dass ich nirgendwo anders schneller zur Ausländerin werde wie in Deutschland, weil da die Dissonanz viel größer ist zwischen meiner eigenen Wahrnehmung und dem, wie man mir begegnet. Selbst wenn ich gelobt werde, zum Beispiel für mein Deutsch, das empfinde ich als verletzend, weil das natürlich meine Sprache ist, die Sprache, in der ich denke, schreibe, mich mitteile. Das ist natürlich auch etwas, was auf den ersten Blick unfair sein kann, weil die Menschen es ja vielleicht einfach nicht wissen, in Amerika genauso wenig wie hier. Aber ich wünschte, der Blick würde sich so ein bisschen weiten, dass man einfach natürlich davon ausgeht, dass jemand, der so aussieht wie ich und heißt so wie ich, Deutsche sein kann, dass man das einfach nicht hinterfragt.
Ihrer Essaysammlung Betrachtungen einer Barbarin, Asal Dadan, der hat einen Roman von J.M. Coetzee seinen Titel gegeben. Coetzee bezieht sich selbst darin auf ein Gedicht des griechischen Lyrikers Konstantinos Kafafis. Und darin beschreibt Coetzee einen Moment, in dem eine Gesellschaft einen Angriff der barbarischen Nomaden fürchtet und sich dabei selbst verliert in ihrer Angst vor dem anderen. Und sie wenden nun diese Fremdbezeichnung der Barbarin im Titel ja auf sich selbst an, wenn ich das richtig interpretiere. Was oder wer macht sie denn zur Barbarin? Oder warum benutzen sie diese Bezeichnung für sich selbst?
Ich benutze das als Selbstermächtigung. Ich sage, okay, vielleicht bin ich diese Barbarin, das Fremde, vor dem man ja auch dann gemeinhin Angst hat, und eigne mir das an und möchte aber, dass die anderen aus dieser Perspektive der Barbarin sehen, wie es von da aussieht. Wie sieht die Welt aus, wenn man eben als das Fremde gilt? Und mein Anliegen ist doppelt. Zum einen zu sagen, nur weil etwas fremd ist, muss es einem nicht sofort Angst machen. Also es gibt keine Begründung dafür, keine logische, vernünftige, zu sagen, dass etwas des Fremdes sofort bedrohlich ist. Und zweitens, die genannten Quellen oder Inspirationsquellen, die Sie genannt haben, das sind beides Geschichten, die davon handeln, dass in dem Moment, wo eine Gesellschaft oder eine Gruppe von Menschen anfängt, Angst zu kriegen vor den Barbaren und den Angriff der Barbaren fürchtet, selber zu Mitteln greift, die sie zum Barbarischen drängt, werden gewalttätig, sie beschneiden Freiheiten und dann verliert diese Gruppe im Grunde das, was sie eigentlich schützen wollte. Und in dem Gedicht ist dann eben auch noch dieser Abschluss, naja, die Barbaren sind gar nicht gekommen, aber sie wären zumindest die Rettung gewesen oder die Antwort. Also es ist auch eine Abwehr, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man immer alles auf das Übel, auf das Fremde überträgt. Und ich habe einfach gedacht, naja, wenn wir immer so viel Angst haben vor etwas Fremdem, wie sieht das denn aus der Perspektive diesem Fremden aus? Ich zwinge euch jetzt mal auf, euch diese Person als einzelne Person, als Individuum anzugucken.
Und angucken kann man das und nachlesen in den Essays von Asal Dadan. Unter dem Titel Betrachtungen einer Barbarin sind sie erschienen bei Hoffmann und Campe. Eine große Katastrophe ist eingetreten. Die Erde ist unbewohnbar und die Menschheit stark dezimiert. Mit solchen Szenarien spielen viele Dystopien in Film- und Literaturgeschichte. Auch Raffaela Edelbauer ersinnt in ihrem neuesten Roman eine Welt und Gesellschaft am Abgrund. Nur die künstliche Intelligenz Dave verspricht noch Rettung. 1990 in Wien geboren, wurde Raffaela Edelbauer bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Vor 2 Jahren stand sie mit ihrem Debütroman Das flüssige Land auf der Shortlist des Deutschen und auf der Shortlist des österreichischen Buchpreises. Und mit dem Roman Dave ist der Autorin nun ein neuer Coup geglückt, weiß Jan Drees.
Spätestens seit der Franzose Julien Frey de la Mettrie 1748 seine Kampfschrift Der Mensch, eine Maschine veröffentlichte, ist die abendländische Kultur infiziert von der wahnwitzigen Idee, der Homo sapiens sei nachbaubar. Gipfel dieser Hybris ist das Human Brain Project der Europäischen Kommission, das sich zur Aufgabe gemacht hat, unser Gehirn zu simulieren. Eine ähnliche Idee verfolgen auch jene Programmierer, die in der science-fiktiven Zukunft von Raffaela Edelbauers Dystopie an einer künstlichen Intelligenz forschen.
Wir, Die Menschen wollen nicht nur unser eigenes, sondern das Leben an sich und seine unendliche, facettenreiche Intelligenz gestalten. Vom simplen Werkzeug gingen wir über zur Gestaltung unserer Lebenswelt. Eine finale Apotheose und als deren Abschluss Dave.
Dave, das ist nicht nur der Romantitel, sondern auch die englische Kurzform des biblischen David, des irdischen Urvaters unserer Christenheit. Die Menschheit wurde in Raffaela Edelbauers Roman nach einer angeblichen Strahlenkatastrophe eingebunkert. Tageslicht kennen die Überlebenden nicht, darunter der Ich-Erzähler Sys, ein 28-jähriger Programmierer, der in einer Geheimaktion auserkoren wird als menschliches Vorbild der neuen, der künstlichen Intelligenz. Sys ist zunächst wie elektrisiert.
Das Einssein mit der Schöpfung hatte ich stets im Programmieren wiedererkannt. In Dave wurden wir zum Bestandteil eines zukünftigen Allbewusstseins, der technischen Transzendenz.
Auf über 400 Seiten entfaltet der Roman seine überdeterminierte Geschichte, die von Gott spielenden Wissenschaftlern und Simulakren, von Dunkelmächten und von den postapokalyptischen letzten Tagen einer drogenabhängigen Zivilisation berichtet. In diesem Setting werden die traumatischen Erinnerungen von Sys aufgezeichnet, um die künstliche Intelligenz Dave mit menschlichem Bewusstsein zu füttern.
Ich setzte mich an einen der Tische, um den Ordner patrouillierten, die uns über die letzten Minuten hinhielten, ehe der Wettbewerb begann. Dann drehte ich das Papier um, überflog die Aufgaben, realisierte, dass ich sie alle lösen konnte und was? Ich fiel in Ohnmacht, sagte ich. Eine Gehirnblutung, wie man später feststellte. Bei einem 10-Jährigen? Die Wahrheit ist, dass mein Vater mich die ganze Nacht verprügelt hatte.
Dass die Größe des Menschen in der Erkenntnis seines eigenen Elends besteht, gehört zu den herausgehobenen Beobachtungen des französischen Philosophen Blaise Pascal, der in einer kurzen Gedankennebenrolle auftritt. Genauso wie zahlreiche weitere Philosophinnen und Philosophen, die mal verdeckt, dann wieder explizit die Grundierung dieses Actionromans bilden.
Das Problem lässt sich folgendermaßen fassen. Programmieren heißt festzulegen, wie auf etwas reagiert wird. Bewusstsein auf der anderen Seite, nicht zu verwechseln mit Intelligenz, heißt, sich selbst zu setzen, sich selbst entdecken und darin neu konstituieren, sich anschauen und gleichzeitig Objekt dieses Anschauens sein.
Der Spannungsplot zieht an wissenschaftlichen Abhandlungen vorbei, an gelehrigen Dialogen, die ad hoc in den Duktus von Screwball-Komödien fallen, an psychoanalytischen Sitzungen und Halluzinationen. Dave ist ein Haifischmagen, der die Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins ebenso gut verdaut wie Ridley Scotts Blade Runner und die Meisterwerke von Daniel Francis Galloway wie Dark Universe und Simulacron 3. Jahrhundertelang fütterten antike Mythen die abendländische Textproduktion. Dave bedient sich stattdessen am neumythologischen Schatz unseres Maschinenzeitalters.
Für einen Augenblick standen wir verlegen voreinander, als wüsste keiner von uns, wie nun zu handeln sei. Und mehr noch, wie wir unser Unwissen über eben jenes Handeln voreinander verbergen sollten.
Hier lernen sich zwei Menschen kennen, eine Standardsituation oft gelesen und dennoch en passant angereichert mit kybernetischer Kommunikationstheorie. Da handeln nicht nur Menschen, sondern auch Blackboxes. Dass man diesen Blackboxes folgt auf ihrer Reise Richtung Übermensch, liegt einerseits an der humanistischen Empathie, die Raffaela Edelbauers Roman durchwirkt, andererseits an seiner Dramatik, denn schnell dämmert Sys, dass mit der künstlichen Intelligenz ein böses Spiel getrieben wird. Dave ist die zeitgemäße Page-Turner-Variante eines Ludwig-Wittgenstein-Traktats, hochgeputscht wie ein Christopher Nolan-Film, dramatisch wie eines von Goldmanns Weltraumtaschenbüchern, ein geglücktes Philosophie-Experiment im 16:9-Format.
Jan Drees über Raffaela Edelbauers Roman Dave, erschienen im Verlag Klett-Cotta. Ein vielbeachtetes Debüt erreichte auch im Frühjahr letzten Jahres den deutschen Buchmarkt. Zuvor hatte Meine Schwester, die Serienmörderin von Oyinkan Braithwaite, bereits den British Book Award für den besten Thriller des Jahres gewonnen. Die satirische Geschichte war für den Booker Prize nominiert gewesen und hatte Platz 1 der britischen Bestsellerlisten erreicht. Jetzt liegt schon ein zweites Buch der 1988 geborenen nigerianisch-britischen Autorin Oyinkan Braithwaite vor, und das spielt im Corona-Lockdown in Braithwaites Geburtsstadt Lagos. Ob Das Baby ist meins an den Erfolg des Erstlingsroman anknüpfen kann? Birgit Koss mit den Details.
Schnell, aktuell und gewitzt ist Oyinkan Braithwaites zweite Veröffentlichung, die Novelle Das Baby ist meins. Diesmal hat sich die nigerianisch-britische Autorin einen männlichen Protagonisten gewählt. Bambi ist 28 Jahre alt und Teil der Oberschicht von Lagos. Er hat ein abgeschlossenes Studium, arbeitet als Freiberufler und wohnt bei seiner reichen, schönen Freundin Meet, als die beiden vom Corona-Lockdown überrascht werden. Das ist zunächst kein Problem, bis Meet auf Bambis Handy eindeutige Nachrichten an eine andere Frau findet. Sie setzt ihn kurzerhand vor die Tür. Doch wohin kann er gehen? Seine Schwester, die ihn in ihre kinderreiche Familie hätte aufnehmen können, sitzt wegen pandemiebedingter Reisebeschränkungen im Ausland fest. Außerdem hätte sie nur wenig Mitleid gezeigt für Bambis Situation.
»Das geschieht dir recht«, hätte sie gesagt. »Vielleicht lehrt dich das, dein Ding in der Hose zu lassen.« Obwohl ich ihr immer und immer wieder erklärt hatte, dass ein Mann nicht dafür geschaffen war, sich an eine einzige Frau zu binden. Das verstieß gegen die Naturgesetze. Und wer war ich, der Natur zu widersprechen?
Bambi fährt durch das verwaiste Lagos und kommt schnell zur Villa seines wohlhabenden, kürzlich verstorbenen Onkels Folo. Er war einer der ersten Corona-Toten in Nigeria. Besonders tragisch ist, dass seine Frau Bidemi gerade erst ein Kind bekommen hat, nachdem die Ehe viele Jahre lang kinderlos geblieben war. Die Villa wirkt heruntergekommen, alle Hausangestellten sind aus Angst vor der Pandemie geflohen. Hinzu kommen Stromausfälle, die in Lagos durchaus üblich sind, und ein kaputter Generator. In der finsteren Villa trifft Bambi nicht nur seine Tante mit dem Baby, sondern auch Essoe, die Geliebte seines Onkels. Sie behauptet, das Baby gehöre ihr, und sie hätte damit sogar Anspruch auf die Villa erworben. Beide Frauen versuchen Bambi zu überzeugen, sie seien die rechtmäßige Mutter, und gehen wie die Furien aufeinander los. Nachts wird Bambi vom Wimmern des Babys geweckt.
Jemand hatte 3 scharfe Schnitte auf beiden Seiten seiner Wangen hinterlassen, aber nicht, um ihm weh zu tun. Es waren Stammeszeichen. Dennoch spürte ich meine Wut an die Oberfläche brodeln. So etwas taten wir in unserer Familie nicht. Ich hatte nicht gewusst, dass überhaupt irgendjemand es noch tat. Die Leute würden über dieses Kind urteilen, noch bevor sie Gelegenheit gehabt hätten, es kennenzulernen. Es hatte etwas Besseres verdient.
Bambi weist als Mann im Haus beide Frauen rigide in ihre Schranken und versucht, das Baby zu schützen. Die einfachste Lösung, ein DNA-Test, ist zurzeit nicht möglich, wie Bambi von seinem Freund Uche, einem Arzt, telefonisch erfährt.
Die Labore hier sind total überlastet mit den Tests auf das Virus. Ein Mutterschaftstest hätte da sehr geringe Priorität.
Oyinkan Braithwaite ist ihrem Stil treu geblieben. Schnell und schnörkellos kommt sie zum Punkt, gern auch etwas blutrünstig. Doch hinter der ironisch und witzig erzählten Geschichte verbergen sich, wie auch schon in ihrem ersten Roman, tiefe Einblicke in das Geschlechterverhältnis in der Großstadt Lagos, dem Wohnort der Autorin. Während Tante Bidemi ihre traditionelle Rolle ausfüllt, handeln die jungen Frauen Meet, Essoe und auch Bambis Schwester zum einen durchaus selbstbewusst, zum anderen sind sie auch immer wieder abhängig vom Verhalten und Wohlwollen der Männer. Die Frage, wie ein befriedigendes Ende aussehen könnte, lässt die Autorin abermals offen. Aber dafür wären 125 Seiten auch wirklich nicht ausreichend.
Das sagt Birgit Koss über Oyinkan Braithwaite, Das Baby ist meins, aus dem Englischen übersetzt von Yasemin Dincer und erschienen im Aufbau Verlag. Mit einer Corona-Prognose für Mitte Februar, worauf müssen wir uns einstellen? Damit geht es gleich weiter nach den Nachrichten in der Sendung Forschung aktuell. vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon war Miriam C.